Queergelauscht.
Der Podcast über queere Literatur und mehr.
Von Sarah, Tati und Jora.
Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt zu unserer zweiten Teil unseres Interviews mit Jessica Graves, die hier bei uns zu Gast ist. Im ersten Teil haben wir über das Schreiben allgemein gesprochen und über ihr neuestes Buch New York Devil. Also wirklich.
Ja.
Und in diesem Teil geht es um 8 Fakten, die Jessica über sich notiert hat und jetzt mit uns teilen wird. Und da würde ich sagen, fangen wir doch mal gleich an mit Fakt 1.
Ja, ich liebe den Herbst.
Ich würde sagen, das ist also jetzt gerade perfekte Jahreszeit.
Definitiv.
Was genau denn?
Ich mag das, dass es alles orange wird. Ich weiß, das klingt seltsam, aber ich bin totaler Fan von Kürbissen, von Kerzen, von orangenem Laub. Ich mag das, dass die Sonne nicht mehr so sehr knallt. Das ist definitiv einer meiner liebsten Aspekte. Also man hat immer noch so die glimmende Wärme vom Restsommer, aber es ist nicht mehr ganz so gleißend. Ich bin persönlich zum Beispiel auch kein Sommerfreund. Also das Einzige, wo ich wirklich Sommer mag, ist, wenn ich an irgendeiner Küste am Strand liege und weiß, ich kann mich abkühlen. Sonst eher so, also wirklich Herbst definitiv und dann als zweitliebstes Winter. Das sind so, ja, aber definitiv Herbst, auch wegen Halloween. Es ist einfach, es hat ganz, ganz viel, was ich ganz toll finde.
Okay, es ist ja, Herbst ist schön, wenn die Sonne scheint, aber wenn es dann so grau draußen wird, so nass und dann, ja.
Also auch da kann ich nur sagen, finde ich toll, weil ich jogge auch und zu joggen, wenn es so draußen so eklig ist, und ich wohne ja in Hamburg, wir haben ja Schiedwetter, richtig gut. Richtig toll. Also dann da irgendwie so durch den Park joggen und nach 20 Minuten sich so denken, oh Gott, und sich dann unter die heiße Dusche stellen, das ist richtig toll.
Okay. Ja, dann dein zweiter Fakt.
Ja, es ist ja eigentlich das Klischee von Autoren, dass sie alle total kaffeesüchtig sind. Ich bin überhaupt kein Fan von Kaffee, ich vertrage den nicht. Ich bin totaler Fan von Tee und dann auch alle möglichen Arten. Also ich wache meistens auf und mache mir erstmal einen Earl Grey, dann kommen irgendwann so Kräutertees, nachmittags vielleicht so ein Früchtetee, also ich trinke sehr viel Tee.
Wow, vor allem auch noch so durchmischt. Also ich muss gestehen, ich mag eigentlich nur Früchtetee und selbst da muss es halt richtig fruchtig sein und nicht nur so laschfruchtig. Ja, aber es ist Kräutertee, Pfefferminze ist noch okay.
Ja, genau. Also bei mir ist es auch Pfefferminze. Ich habe jetzt irgendwann angefangen und ich habe dann gemerkt, ich habe mich selber dann darauf trainiert und das ist nicht gut. Ich habe irgendwann angefangen, dazu immer so ein Stück Zartbitterschokolade zu essen. Und dann hatte ich quasi After Eight mit Pfefferminztee, wenn man das so will. Und das Problem ist, jetzt kann ich keinen Pfefferminztee mehr trinken, ohne mir zu denken, hey, wo ist eigentlich die Zartbitterschokolade hin?
Ah, je. Also rennst du jetzt immer mit einer Zartbitterschokolade, eine Tafel Zartbitterschokolade mit dir rum?
Ja, wenn die dann alle ist, dann ist natürlich sehr traurig, aber ich habe jetzt tatsächlich inzwischen einen richtigen Vorrat an Zartbitterschokolade, ja. Und an Pfefferminztee.
Okay. Dein dritter Fakt.
Ja, ich bin total sprachenfanatisch. Also ich spreche Englisch und Französisch, ich spreche in Grundkenntnissen Spanisch, ich spreche so viel Japanisch, dass ich diese Nacht sogar auf Japanisch geträumt habe.
Wow.
Ich habe ursprünglich nach meinem Abitur eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin gemacht, weil ich einfach schon immer was mit Sprachen machen wollte. Und weil ich damals halt auch dachte, ja, Autor, das schaffst du sowieso nicht. traurig, dass ich das damals gedacht habe. Umso cooler, dass es irgendwie jetzt geklappt hat. Nur, diese Sprachen sind natürlich geblieben. Und ich spreche sie alle sehr gern. Ich guck mir tatsächlich den meisten YouTube-Content und meine meisten Podcasts sind alle auf Englisch. Also ich konsumiere tatsächlich sehr, sehr viel auf Englisch. Und ja, ich gucke eine Menge Animes, die dann natürlich immer auf Japanisch mit Untertiteln. Also es wird irgendwie alles auch weiterhin frisch gehalten. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das ganz cool.
Bist du denn auch schon in die Länder gereist, in der die Sprache gesprochen wird?
In England habe ich studiert. In Durham oben. Durham sagt den meisten Leuten wahrscheinlich nichts. Das ist ein Teil vom Harry Potter Schloss. Also ein Teil vom Harry Potter Schloss steht in Durham oben bei Newcastle. Da war ich natürlich, habe natürlich Fotos gemacht. Und zwar ist das dieser Innenhof, wo er im ersten Teil die Eule fliegen lässt. Um jetzt mal total in das Fandom abzurutschen.
Nerdwissen.
Ja. Ja, also tatsächlich in England war ich sehr lange. In Frankreich habe ich ein halbes Jahr lang Praktikum gemacht. Das war Teil dieser Fremdsprachenkorrespondenzausbildung. Spanien, ja gut, ich war auf Mallorca. Also dafür hat das Spanisch dann gereicht. Ich muss auch sagen, tatsächlich, das ist die Sprache, die bei mir am meisten einrostet, weil ich da irgendwie wenig Motivation habe, daran was zu machen und es auch wenig Content gibt, wo ich jetzt sage, ach, dafür muss ich jetzt Spanisch können. Und Japan steht seit vielen Jahren auf der Liste und ist aus unterschiedlichen Gründen immer ins Wasser gefallen. Also der letzte war jetzt natürlich Corona. Aber auch davor, hatte ich irgendwie das Glück, kurz vor einem Tsunami dahin zu wollen. Und dann ging das natürlich auch nicht, weil der Flughafen dicht war. Also Japan steht auf der Liste, wurde noch nicht abgehakt, aber das kommt bestimmt demnächst.
Oh, Japan würde ich auch mal gerne reisen, aber ich habe auch so einen Respekt davor. Also gerade wenn man so die Sprache halt überhaupt nicht kennt, so, ne, sie versteht nicht mehr so, Gott, was, wenn irgendwo was in den Zeichen dran steht und nicht halt aufgeschrieben, so, finde ich mich ja nie zurecht, aber ich bin halt auch so ein Anime-Manga-Fan und oh,
Na.
wenn ich dann immer so Bilder von dort sehe, weiß ich nicht, so ein Café, was halt nur auf dein Lieblings-Anime ausgerichtet ist und das ganze Merchandise, denke ich mir so, ja, das
Ja,
möchte ich einmal
ja.
sehen. Oder auch einfach nur die Landschaft, von der man ja
Oh
auch
ja.
so teilweise was mitbekommt in den Animes oder die Kultur einfach. Also, ja, das ist auch ein Traum von mir, mal dorthin reisen zu können.
Ja, lass doch zusammen hinfahren.
Sehr gerne. Gibt es denn dann eine Sprache, ich meine, du bist ja jetzt schon sehr vielfältig aufgestellt, aber noch irgendeine Sprache, Latein, die du gerne noch lernen würdest
Ja,
wollen?
du, da warst du jetzt gar nicht so weit weg. Also ich habe vor ein, zwei Jahren, na, es ist jetzt wahrscheinlich schon länger her, seit wann haben wir Corona? Vor einigen Jahren war ich in Italien und habe da tatsächlich beruflich gesagt, ich mache jetzt einen Monat Auszeit und war einen Monat in Italien. Und das war richtig toll. Und das Schöne ist ja, wenn man Französisch und Spanisch in Grundkenntnissen schon hat, dann versteht man relativ viel Italienisch, vor allem dann, wenn es geschrieben ist. Und ich muss auch zugeben, mich hat Italienisch schon immer mehr gereizt als Spanisch. Ich habe es aber bisher noch nicht geschafft, da was zu lernen von. Also ich kann so ganz, ganz grundlegende Sachen, sowas wie Ciao, Bella. Aber das ist dann halt auch alles. Und da würde ich tatsächlich gern, wenn ich mir dafür mal Zeit nehmen würde, das würde ich tatsächlich gern noch so ein bisschen mehr vertiefen, ja.
Du hast ja dann die Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. Hast du die denn abgeschlossen?
Ja,
Und dann auch
also das war.
danach in dem Beruf arbeiten können?
Nee, weil ich danach dann nach England gegangen bin. Also das war, Gott, jetzt gehen wir ganz tief in meinen Lebenslauf rein.
Ich finde das so interessant. Also ich meine, wann hat man schon mal jemanden, der, also Fremdsprachenkorrespondentin, ich dachte, vielleicht studiert man da ein paar Sprachen oder sowas, macht doch vielleicht irgendwie ein Journalistenstudium, also irgendwie sowas dran. Also von daher, ja.
Es ist eine studentische Ausbildung, das heißt, es ist eigentlich so ähnlich wie ein Studium. Also du hast jetzt keine Ausbildung, wo du jetzt, weiß nicht, wie bei einer Bürokauffrau, dass du im Büro mitsitzt, sondern es ist halt wirklich in einer Schule so gesehen. Und wenn du dann fertig bist, kannst du natürlich dann als Fremdsprachenkorrespondentin anfangen. Du kannst, ja gut, da muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, das kann man googeln. Auf jeden Fall habe ich danach dann beschlossen, dass ich da noch nicht fertig bin und bin dann nach England gegangen, um da den Bachelor of Business Management and Administration zu machen, weil ich der Meinung war, ich möchte gerne mal ein Team führen in einem Unternehmen. Und das brauchte dann eben, oder im Idealfall hatte man dann eben so eine ähnliche Ausbildung. Das heißt, alles, was Richtung Unternehmensführung geht, etc., habe ich dann da vertieft. Dann bin ich wieder zurück und dann habe ich in einem Unternehmen angefangen, in der Teamleitung. Also, und dann aber in einem Tourismusunternehmen. Also, so dass ich da tatsächlich mit den Sprachen ganz froh war. Und dadurch, dass es auch ein internationales Unternehmen war, konnte ich da dann auch wirklich Englisch und Französisch anwenden, weil wir eben auch Niederlassungen in den entsprechenden Ländern hatten. Und ja, also es hat mich schon weitergebracht. Natürlich, dadurch, dass ich nicht bei der Fremdsprachenkorrespondenz aufgehört habe, habe ich halt den Beruf an sich nie wirklich ausgeübt, sondern eher Jobs, die eben so eine ähnliche Aufgabenbeschreibung hatten.
Oh, sehr spannend. Der vierte Fakt ist jetzt, glaube ich, dran.
Ja, meine Wohlfühlstadt ist London. Ergibt sich, glaube ich, auch so ein bisschen daraus, wie gesagt, ich habe in England auch studiert. Dadurch, dass ich in Newcastle studiert habe, das war im Norden, das ist an der Grenze zu Schottland, an der Hadrian's Wall. Das ist also ziemlich weit weg von London. Ich hatte aber zu der Zeit meine Freundin in London. Die hatte zu der Zeit da ihr Praktikum gemacht und war über das Wochen, also über viele Wochenenden eigentlich unten in London und habe in dem Jahr sehr, sehr viel von London gesehen. Ich habe auch Weihnachten und Silvester da gefeiert. Und es war unglaublich. Also die Stadt ist riesig. Du kriegst da, das ist das, was ich vorhin in der anderen Folge zu New York Devil und zu Alvarez Greystone sagte. Man bekommt in New York alles, was man haben will. Und genauso ging es mir in London. Also in London bekommst du alles. Und dadurch, dass ich ja aus Leipzig komme und Leipzig im Vergleich zu London vielleicht nicht ganz so groß ist, war ich das nicht gewohnt. Also das hat mich total überrascht. Ich war zu der Zeit Veganerin und ich habe alles bekommen, was ich wollte. Es gab Läden für Veganer, es gab Cupcake-Läden für Veganer. Es war der Hammer. Ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Und ich fahre immer wieder gern nach London zurück. Also ich liebe die Stadt einfach.
Und warum bist du nicht dort geblieben? Also ist es dann doch lieber Deutschland?
Ja, aus der beruflichen Situation heraus tatsächlich. Also das, was ich da studiert habe in Newcastle, das haben eine Menge Deutsche studiert und ein Teil von denen ist geblieben, aber wir hatten einfach einen massiven deutschsprachigen Überschuss da und deswegen gab es da einfach keine Jobs, wo man jetzt sagen konnte, hey, aber ich kann Deutsch, weil das einfach eine Menge andere Leute auch konnten. Und London ist von der Miete her allein schon schwierig. Und also zum Beispiel meine damalige Freundin hatte eben auch in einer WG gewohnt, weil die halt das gar nicht anders hinbekommen hat. Und das war eine sehr kleine WG mit sehr vielen Leuten. Das ist halt so die Kehrseite von London. Also wenn man da wohnt, dann hat man natürlich dann auch so ein paar Abstriche, die man machen muss. Und nee, insgesamt hat sich dann tatsächlich eher wieder für Deutschland entschieden. Und ich muss auch sagen, dass ich in den letzten Monaten dann meinen jetzigen Freund kennengelernt habe. Und der kam auch aus Leipzig. Und deswegen ging es dann erstmal wieder zurück und dann kam die Frage irgendwie erstmal nicht mehr auf.
Ja, gut, ich glaube,
Ja.
jetzt möchte man vielleicht auch nicht unbedingt
Jetzt ist es
dort
schwierig,
wohnen.
ja.
Aber ja, mit dem Teuer, ich war selbst mit einer Freundin da gewesen, 2018, glaube ich. Und ja, wenn man nicht so viel Geld hat, dann ist es schon schwierig, irgendwie eine günstige Unterkunft zu finden. Also wir haben dann Airbnb genutzt, glaube ich. Vorher Couchsurfing, aber damit kam ich nicht so klar. Und
Ja, das glaube
ja,
ich.
aber an sich eine schöne Stadt. Also wir hatten ja auch so kostenlose Touren mitgemacht. Also eigentlich war es zu kurz. Wir waren dann nur 3 Tage gewesen. Es war zu kurz. Aber ich kann den Reiz verstehen, ja.
In London kann man echt länger sein, das stimmt. Und vor allem sind die Leute halt auch so nett. Also die sind halt wirklich auch richtig typisch britisch höflich. Also ich habe in London noch niemanden getroffen, der mir irgendwie komisch kam. Und in anderen fremden Städten halt schon. Und das war ich nicht gewohnt, dass man in so einer Großstadt trotzdem noch nett sein kann. Das fand ich auch ganz schön.
Ja, da du ja nochmal zurück zu viele Sprachen sprichst und du Autorin bist, könntest du dir denn vorstellen, auch Bücher auf Englisch zu schreiben oder sie dann zu übersetzen und oder dann halt auch Japanisch, also auch andere Märkte zu bedienen als nur den deutschen?
Ja und nein. Also ja, auf der einen Seite, dass ich tatsächlich überlegt habe, ob ich meine Bücher auf Englisch schreibe. Das war eigentlich von Anfang an so eine Überlegung, auch weil eine Freundin von mir das gemacht hat, die halt auch Deutsch-Muttersprachlerin ist. Ich habe mich dann dagegen entschieden, nach den ersten Recherchen auf dem Buchmarkt, weil der englischsprachige Buchmarkt zwar auf der einen Seite sehr viel mehr Leser bietet, auf der anderen Seite natürlich aber auch sehr viel mehr Bücher. Weil eine Menge Leute aus unterschiedlichen Ländern jetzt anfangen, Bücher im Self-Publishment zu veröffentlichen, jetzt wo eben auch die digitalen Möglichkeiten dafür da sind, seit ein paar Jahren. Das heißt, dieser Markt ist einfach sehr, sehr, sehr voll. Und da dann herauszustechen, ist nochmal eine größere Herausforderung, die ich halt in dem damaligen Zeitpunkt auch gesagt habe, das ist mir, glaube ich, eine Nummer zu hoch. Ich fange erstmal mit Deutsch an. Was ich mir total gut vorstellen kann, ist wirklich meine Bücher, also ich glaube, das ist der Traum von jedem Autor, dass sie möglichst in vielen Ländern sind, von möglichst vielen Leuten gelesen werden. Selbst übersetzen wahrscheinlich eher nicht, weil ich keine von diesen Sprachen studiert habe. Also ich habe ja keinen Übersetzer studiert und das würde ich mir tatsächlich nicht zutrauen. Also ich glaube schon, dass ich das mit Englisch relativ gut hinkriegen würde, aber ich übergebe das lieber an jemanden, der sowas beruflich macht.
Ja, was ich zum Englischen mag, irgendwie auch das Gefühl habe, also was mir auch schon von jemandem mal bestätigt wurde, aber vielleicht sieht das ja auch wieder jeder anders, dass man halt viel schnell bringen muss. Also es ist ja schon krass, was amerikanische Autoren auf den Markt hauen, hintereinander weg. Also
Ja.
ist vielleicht nicht jeden Monat, aber dann doch kannst du dann so 3 Monate später damit rechnen. Also das ist
Ja.
schon eine Leistung.
Obwohl ich dazu sagen muss, dass das auch im deutschen Markt viel so ist. Also gerade im Self-Publishment-Bereich, wenn ich so mir meine Buchbubble angucke auf Instagram, da sind schon so Leute dabei, die alle 2, 3 Monate ein neues Buch raushauen. Und ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, die fand das auch total faszinierend, dass ich 4 Bücher in einem Jahr rausgebracht habe, was ich in dem Moment halt normal fand, weil das irgendwie anscheinend ja alle machen. Ja, also das ist definitiv so ein Trend, von dem ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob ich den gut finde, weil es soll ja irgendwie auch um das Buch gehen. Es soll ja auch darum gehen, dass man die einzelne Geschichte auch würdigt und ihr ausreichend Plattform gibt und sie irgendwie auch präsentiert und nicht einfach wie so eine Tageszeitung, einfach so eine nach der anderen. Ja, also da bin ich noch ein bisschen durchwachsen von meiner Meinung, wie gut ich das finde.
Ja, es ist für Schnellleser und je nachdem, wie sehr man in dieser Geschichte drin ist, also gebe ich ehrlich zu, freue ich mich dann auch. Ich hatte auch einen gelesen. Oh ja, neu draußen. Dachte ich mir so, okay, wann erscheint der nächste? Oh, nur noch 3 Monate warten, oh mein Gott. Also es war von einer amerikanischen Autorin. Nächste Woche erscheint dann Gott sei Dank endlich der Nachfolger. Das ist tatsächlich so, dachte ich so, oh mein Gott, nein. Aber wie du schon sagst, ne, eigentlich Zeit nehmen für das Buch und ja, irgendwie ist ja auch dann diese Vorfreude so groß, wenn man weiß, oh mein Gott, ja, dann erscheint es halt erst in einem Jahr. Aber dann ist die Freude halt umso größer, wenn es endlich da ist. Und manchmal fragt man sich dann halt, wenn die so schnell auf den Markt geschmissen werden, ist das jetzt wirklich noch richtig korrigiert? Ich meine, es gibt Leute, die schnell schreiben. So ist es nicht. Ja, aber es ist natürlich, ruiniert halt so ein bisschen den Markt, weil dann man das Gefühl hat, man muss halt mitgreifen, mitmachen, um halt
Ja.
gesehen und dann auch gelesen zu werden, was natürlich den Druck erhöht und dann gerade denen, die nicht so viel so schnell schreiben können, dann vielleicht auch ja, die Lust nimmt, die dann aufhören, weil sie es nicht mehr schaffen und nicht mehr davon leben können, was vorher möglich war. Also da ist ja so im Hintergrund so einiges im Aufbruch, was ich mitbekommen habe. Und ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt.
Definitiv. Also da sprichst du eine Menge Punkte an, die ich auch so empfinde. Was jetzt natürlich, also bei dir hört sich das so an, als wäre das eine Reihe. Da kann ich das schon fast nachvollziehen, dass man jetzt sagt, ja, okay, in 2 Monaten kommt der nächste. Weil da ist es ja irgendwie klar, da wartet man ja darauf. Da muss ich auch sagen, da quäle ich meine Leser ein bisschen und bekomme jetzt gerade so ein bisschen die Kehrseite. Ich habe ja den zweiten Teil meiner Reihe, meiner Daddy King Erotik-Reihe, im Mai rausgebracht. Und der nächste kommt jetzt im November. Also das ist schon arg spät. Das war auch tatsächlich eher dem Umstand geschuldet, dass das eben meine Debütreihe ist. Also ich wusste noch nicht, wie das funktioniert. Ich wusste nicht, welches Tempo man dafür gewöhnlicherweise hat. Ich habe mich mal an anderen Reihen orientiert, von großen Autoren, die sich dann ganz gern mal ein Jahr mehr Zeit lassen und habe mir deshalb nichts dabei gedacht. Habe aber tatsächlich relativ schnell zurückgespiegelt bekommen, dass sie das nicht lustig finden, die Leser, wenn man da irgendwie länger als 3 Monate braucht für den Teil 2 oder Teil 3.
Obwohl ich das tatsächlich auch nicht so empfinde. Also klar würde ich jetzt sagen, oh, wann kommt der nächste? Ich aber, das so meine innere, so ich will jetzt, aber natürlich das
Ja,
nicht verlangen würde. Also
klar.
tatsächlich ist es, wenn ich jetzt, da ich ja im Buchhandel arbeite,
Ja.
ne, da ist es 1 Jahr, 1,5 Jahre, was man da auf den Nachfolger warten muss. Und das greifen tatsächlich auch einige oder viele Self-Publisher in den ich folge auch so auf, dass sie wirklich so diesen Jahresrhythmus haben, den ich auch okay finde tatsächlich. Also es gibt ja jeden Monat so viele neue Bücher. Klar, die schnell lesen, für die ist es vielleicht irgendwann aufgebraucht. Aber ja, denke ich mir so, eigentlich hat man ja wahrscheinlich auch genug andere und deshalb, also auch bei einer Reihe, hätte ich kein Problem damit, ein Jahr zu warten, weil ich es eben auch gewöhnt bin tatsächlich. Je nachdem, wie es endet. Also wenn es dann auch noch offen, also so ein, also wenn es wirklich, also je nachdem, wie gut die Geschichte halt ist, manches, ich kann mir sowas sehr gut einprägen, dass ich weiß, okay, jetzt kann ich auch weiterlesen. Dann gibt es natürlich auch Geschichten, auf so, oh, Scheibenkleister, wie ging es jetzt eigentlich weiter? Man muss dann erstmal den ersten wieder lesen, wenn es dann irgendwie auch zu lange gedauert hat. Also von der, also weiß ich nicht, ein halbes Jahr später schon den nächsten Band ist, ja, erlebe ich jetzt nicht so oft tatsächlich.
Ja, ich glaube, da sind auch die
Jeder macht das anders.
Erwartungshaltung der Leser auch genau. Also ich glaube, die Erwartungshaltung der Leser sind da auch ganz unterschiedlich. Ich sage ja jetzt auch nicht, dass sich da jeder Leser beschwert, aber es gibt halt so den einen oder anderen, der dann so sagt, wie kannst du nur? Du hast es mit dem Cliffhanger beendet und jetzt lässt du mich erwarten. Und ich denke mir so, hups. Also ja, und hau dazwischen halt noch ein Gay Romance Band raus, während ich eigentlich schon die Trilogie beenden könnte. So ist das.
Böse, böse.
Ja.
Dann kommen wir doch zu deinem Fakt 5.
Der Grund, aus dem ich in diesem Podcast bin. Ich bin bisexuell. Ich glaube, das hat man jetzt schon so ein bisschen aus meiner Vorgeschichte rausgehört. Warum ist das einer meiner Fakten? Weil das so ein bisschen erklärt, warum ich im Wechsel hetero und gay schreibe. Also, man könnte jetzt meinen, ja gut, dann schreib halt nur bisexuell. Ja, ich bin aktuell in einer heterosexuellen Beziehung. Das heißt, wenn ich jetzt meine eigene Geschichte aufschreiben würde und ich würde nach London ansetzen, also zu dem Punkt, an dem ich meinen Freund kennengelernt habe, dann würde sich das lesen wie eine heterosexuelle Geschichte. Und das ist halt so ein Punkt, an dem ich immer noch feile, dass ich natürlich versuche, möglichst meine eigene Sexualität irgendwie repräsentativ in die Bücher reinzubringen. Auch weil ich das Gefühl habe, dass die meisten Leute, die sich nicht unbedingt mit LGBTQ beschäftigen, zwar schon schwul und lesbisch kennen und auch inzwischen wissen, okay, das ist okay. Also da gibt es immer noch ein paar Idioten, aber so ein paar haben irgendwie mittlerweile begriffen, ja, gibt's halt. Aber alles, was darüber hinausgeht, also Asexualität, Aromantik, Trans, gut, das ist vielleicht nochmal so ein Thema, das geht nochmal so ein bisschen tiefer, aber eben auch Bisexualität wird relativ wenig repräsentiert, bis hin zu gar nicht. Wodurch ich dann an einem Punkt war, an dem ich meine Freundin hatte, wo ich mir dachte, okay, bin ich jetzt eigentlich lesbisch? Ich meine, das ist normal in dem Alter. Ich war 18 oder 19. Das ist halt ja sowieso so ein Alter, in dem man sich noch nicht so sicher sein kann. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das kann sich ja auch verändern. Nur war ich eben in dem Moment auch wirklich an einem Punkt, an dem ich dachte, okay, anscheinend, weiß nicht, wenn ich jetzt doch bi bin, habe ich mich vielleicht einfach noch nicht entschieden. Und so funktioniert das ja nicht. Und genau deswegen will ich das einfach auch in meinen Büchern drin haben. Also ich habe in jedem Buch einen bisexuellen Charakter drin. Ich habe in jedem Buch versuche ich auch schwule oder lesbische Charaktere mit reinzunehmen. Jetzt ist es natürlich bei meinem aktuellen Buch New York Devil so, dass das ja Alpha und Omega ist. Das heißt, es wäre zwar eigentlich schwul, wenn sich ein männlicher Alpha und ein männlicher Omega zusammentun, nur aus ihrer Perspektive wäre es hetero, weil ja ein Alpha und ein Omega zusammen ist. Also das ist dann nochmal so, deswegen schreibe ich Omega bis ganz gerne, weil das nochmal so eine zweite Ebene an Sexualität und Geschlecht reinbringt und die das nochmal so ein bisschen auffächert, wodurch man eigentlich noch mehr verschiedene Kombinationen haben kann und zeigen kann, die sind alle okay. Und ja, das ist so ein bisschen so das, was ich mir selber auf die Fahne geschrieben habe, dass ich einfach meine eigene Sexualität und auch alle anderen so divers mit reinbringe, dass man, wenn man das liest, und man liest das vielleicht auch, wenn man noch ein bisschen jünger ist, dass man einfach das Gefühl hat, das ist okay, so zu sein, wie man ist. Und gerade eben auch wirklich, wenn man sich nicht ganz entscheiden kann, dass man einfach auch lernt, ja, auch das ist okay. Also es ist okay, dass ich auf Frauen und auf Männer stehe. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht entscheiden kann. Und ja, deswegen nenne ich das extra noch in meinen Fakten.
Ja, ich finde gerade, was du ansprichst, so dieses Bi-Sein, ja, eigentlich hat man sich ja noch gar nicht entschieden. Ne? Man kann ja nur
Ja.
irgendwie auf Frauen stehen oder auf Männer stehen. Und ja, ist so schade, dass das, dass manche nicht akzeptieren können, hey, ich kann auch auf beide stehen. Es ist nicht, weil ich unentschlossen bin, weil ich mir Optionen frei halten möchte. Ja, ich verstehe die Menschen nicht, die sowas glauben.
Ja, ich auch nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass auch ich mit einem sehr heterosexuellen Glaubensbild irgendwie aufgewachsen bin, weil ich ja auch heterosexuelle Eltern habe. Also da, ich finde auch da, die Gesamtgesellschaft kann da gern noch so einen Schritt weitergehen, damit man einfach auch als Kind begreift, dass es nicht eine Regel gibt, die jetzt für alle gelten muss und zum Beispiel, wenn du halt feststellst, du bist nicht hetero, dass du dich outen musst. Also so ein Quatsch. Also ich meine, Heterosexuelle müssen sich doch auch nicht outen. Also da gibt es halt so ganz, ganz viele Details, die mich jetzt persönlich daran auch immer noch ein bisschen stören. Ich sehe das als Teil meiner Aufgaben an, dass ich als Autorin einfach auch meine Reichweite nutze, um verschiedene Lebensweisen einfach auch zu zeigen und zu normalisieren. Also das habe ich mir, wie gesagt, ganz, ganz groß auf die Fahne geschrieben.
Okay. Ja, was ist denn dein sechster Fakt?
Dass ich Goth bin. Also ich hatte das in der anderen Folge schon mal kurz angedeutet. Ich bin sehr, sehr nachtaktiv und ich trage gerne schwarz und ich mag Friedhöfe. Nein, also das mit den Friedhöfen ist ein bisschen gelogen. Also ich gehe ganz gern über ganz, ganz, ganz alte Friedhöfe. Alles andere finde ich gruselig und gruselig heißt bei mir nicht automatisch gut, nur weil ich Goth bin. Der Witz daran ist, wenn man einmal in dieser Goth-Szene ist, also einmal findet man wunderbare Freunde, findet man bestimmt auch in allen anderen Szenen, aber in dieser habe ich ganz, ganz viele tolle Freunde. Und der andere witzige Punkt daran ist, dass ganz, ganz viele Szenen und Lebensweisen sich mit Goth-Sein ein bisschen überschneiden. Also, dass es eben Leute gibt, die sind Vicars, also quasi neumoderne Hexen, die dann irgendwie über die Goth-Szene vielleicht reingekommen sind oder die sich irgendwie auch so ein bisschen Goth sehen, weil die Symboliken auch meistens ähnlich sind, sowas wie Pentagramme. Dann hast du noch die andere Überschneidung Richtung BDSM, was auch relativ offensichtlich ist. Die stehen auch auf Schwarz und auf Leder und auf Riemen und Halsbänder. Also auch da hat man so die Überschneidung. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen, warum ich eben das schreibe, was ich schreibe, weil das alles Themen sind, die mich interessieren. Also, wo ich einfach mit Leuten ins Gespräch komme, wo ich mich ein bisschen belese zu, wo ich dann einfach auch die Sachen thematisiere in meinen Büchern. Also, ich habe zum Beispiel jetzt zu den Vicars, also zu den neumodischen Hexen, noch nichts veröffentlicht, heißt aber nicht, dass da nichts geplant ist. Also, meine Patreons wissen da schon Bescheid, die haben schon so den ein oder anderen Textschnipsel bekommen. Da ist was in Planung, was noch lange nicht veröffentlicht wird, was aber Richtung Zauberer und Wicca in der neuen heutigen Zeit geht. Und da merke ich halt wirklich ganz deutlich wieder, dass es da eine Überschneidung gibt Richtung Goth. Also was so die Lebensweise angeht, was so die Einstellung angeht zum Leben und zum Sein. Ja, das ist eigentlich ganz cool so.
Lebst dann nur du das aus oder auch dein Freund?
Goth ist ja so eine Sache, wo man ganz gern Gatekeeping betreibt, also einige Leute in der Szene, und die dann halt meinen, ja, du bist ja nur Goth, wenn.
Ah, okay.
Er hört die Musik und ich ziehe mich so an, sagen wir es so. Also ich hab zwei Kleiderschränke, ich habe einen Kleiderschrank mit normalen schwarzen Klamotten und einen Kleiderschrank mit Goth, Barock, alles mögliche Klamotten. Ich habe als Gotholita angefangen, also natürlich mit dem japanischen Einfluss. Und dementsprechend sehr, sehr viele Rüschen. Mittlerweile habe ich nicht mehr so viele Rüschen und mehr so, ja, es ist alles etwas mehr runtergebrochen sozusagen, sodass ich nicht drei, vier Reifröcke übereinander tragen muss. Ja, und mein Freund hört wirklich so die Musik. Also ich höre die Musik auch, aber nicht nur. Und er könnte sich die ganze Zeit nur alles Mögliche, was so in die Richtung assoziiert wird. Also so Mittelalter, Punkrock und Folkrock und sowas, das. Ja, also so gesehen, wir passen gut zusammen, auch wenn es auf dem ersten Moment gar nicht so aussieht.
Es gibt ja auch immer Treffen. Also zum Beispiel, glaube ich, fällt mir ein, dass da ja in Leipzig auch immer große Treffen waren, bin ich der Meinung. Geht ihr denn da auch gemeinsam hin?
Also das muss ich sagen, obwohl Leipzig ja im Vergleich zu Hamburg zum Beispiel keine große Stadt ist, und auch wirklich eine Stadt ist, von der man sich bis zu Ende nicht sicher sein kann, wie einen die Leute so akzeptieren, wenn man eben nicht in dieses Mainstream-Muster passt, muss man echt sagen, dass WGT, also das Wave Gothic Treffen, was bei denen jedes Jahr zu Pfingsten ist, das hat denen sehr geholfen, um mit dieser Szene klarzukommen. Also man trifft da Omas, die ihren Enkeln erklären, ja, die, die da schwarz tragen, die sind gar nicht böse, sondern die mögen das einfach nur, sich so anzuziehen. Und dann sagt der kleine Enkel, ach, okay, und das ist voll süß. Und dann hört man sowas halt, während man irgendwie gerade zum Wave Gothic Treffen geht. Also in Leipzig habe ich, solange ich da gelebt habe, mich auch permanent so draußen rumbewegt, ohne dass ich mir Sorgen machen musste, dass irgendeiner mich komisch anguckt, weil das da einfach normal war. Und in Hamburg ist es natürlich auch so, dass es da sehr, sehr viele verschiedene Leute mit sehr, sehr vielen verschiedenen Kleidungsstilen gibt, was auch sehr befreiend ist. Also auch hier kannst du dich anziehen, wie du willst und ja, es beachtet dich halt jetzt nicht jemand mehr oder weniger dadurch. Und du hast natürlich die Treffen auch hier. Also das Mittelalter-Fantasy-Spektakulum ist hier in der Nähe. Und da gehen wir ganz gern auch einmal im Jahr hin. Das ist jetzt nicht mehr in Hamburg, sondern in der Nähe von Lüneburg. Aber auch da gehen wir ganz gern hin. Zum WGT, also zum Wave-Gothic-Treffen, gehen wir auch ganz gern regelmäßig. Ja, also das sind eigentlich so die zwei, wo ich regelmäßig hingehe. Und dann gibt es natürlich hier auch Goth-Discos, in die man reingehen kann. Und ich war auch schon in dem einen oder anderen Fetischschuppen, tatsächlich nur zu Recherchezwecken, auch wenn man mir das jetzt vielleicht nicht glaubt. Sehr spannend. Also da
Das
zuzusehen
glaube
und zu
ich.
lernen und Notizen zu machen, sehr, sehr spannend. Ja, also ich merke es schon, in meinem Lebensstil merke ich das schon so ein bisschen. Also so die ein oder andere Aktion ist dann definitiv drin. Wir haben hier in Hamburg auch viktorianisches Picknick einmal im Jahr. Auch das besuche ich eigentlich immer mit meinem letzten Reifrock, den ich noch im Schrank hängen habe. Ja, da kann man schon schön viel machen.
Klingt auf jeden Fall, also ich finde, wenn ich, also ich habe bis jetzt nur halt in Leipzig so ein Treffen gesehen gehabt und ja, oh, das sind schon manchmal tolle Klamotten. Nicht unbedingt meine Farbe, aber ja, ist schon faszinierend, muss ich wirklich sagen.
Es macht halt auch Spaß.
Ja, das glaube ich, schon wie du auch gesagt hast, ne? Also auch mit den Treffen, man findet Freunde, ne? Gleichgesinnte, ja.
Ja.
So, dann dein vorletzter Fakt.
Genau, über den ich jetzt schon sehr viel gesprochen habe. Ich wohne in Hamburg. Ich bin aus Leipzig nach Hamburg gezogen für einen Job. Also für einen Teamleiter-Job, was jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen wird, nachdem ich euch hier meinen halben Lebenslauf erzählt habe. Der Job hat nicht lange gehalten. Ich bin trotzdem hier geblieben, auch weil es damals so war. Ich kann jetzt wirklich nur für die damalige Situation sprechen, vor etwa 7 Jahren, dass es in Leipzig schwierig war, einen Job zu finden. Also es war halt, ne, das Klischee gibt es, glaube ich, immer noch, dass es im Osten halt schwieriger ist, Jobs zu finden als im Westen. Das war für mich und für meinen Freund damals eben auch die Situation. Ich hatte dieses Jobangebot hier in Hamburg und habe gesagt, ja, mache ich. Also ich war vorher mit einem Kollegen schon mal hier in Hamburg, der hat hier vorher schon gewohnt und hat mir das gezeigt und ich habe mich sofort in die Stadt verliebt und habe gesagt, okay, ja, ich komme hierher. Und dann bin ich hier in eine ganz kleine, ganz niedliche Wohnung gezogen und habe mir so gedacht, ja, komm, nach einem Jahr ziehst du hier wieder aus und findest was Besseres. Jetzt wohnen wir hier immer noch drin. Von daher, das mit dem Wiederausziehen hat nicht so gut geklappt, aber das ist auch nicht schlimm. Also, wir wohnen direkt neben der S-Bahn. Es ist wunderschön. Bis auf die S-Bahn-Geräusche, aber man gewöhnt sich dran. Und ja, es ist halt, ich will hier tatsächlich nicht wieder wegziehen. Also, klar, meine ganze Familie ist im Osten, viele von denen in Leipzig. Und oft wird dann natürlich auch gesagt: Ja, kannst du denn überhaupt jetzt zu der Familienfeier kommen? Ist das nicht zu weit weg? Zieh doch mal wieder zurück. Ja, das kommt schon. Und der Teil ist natürlich auch so ein bisschen schade, dass ich hier so gar keine Familie habe. Aber ich will halt einfach auch nicht zurück. Also ich finde die Stadt toll. Ich habe hier inzwischen so viele tolle Freunde. Und es ist einfach, es bietet halt gefühlt so viele Möglichkeiten, dass ich mir das gar nicht mehr vorstellen könnte, woanders zu wohnen.
Ist es denn wirklich so schlecht mit dem Wetter, wie sich das Gerücht hält?
Nein. Also ich habe jetzt zum Beispiel strahlenden Sonnenschein gerade. Also es gibt Phasen, da denkt man sich so, ach guck mal, ja, das ist das Hamburger Schiedwetter. Und sicher gibt es mehr Niederschlag als in anderen Städten in Deutschland. Aber es gibt auch eine Menge sehr schöne Tage. Und einer der wichtigsten Punkte auch, aus denen ich nicht wieder nach Leipzig zurückziehen will, in Leipzig sind ganz gerne mal im Sommer 4 Wochen lang 40 Grad. Und das hast du hier nicht. Also hier ist es sehr viel gemäßigter, hier hast du so ein bisschen die Meeresluft und allein deshalb, wie gesagt, Sommer ist jetzt nicht meine liebste Jahreszeit. Also hier geht der Herbst ein bisschen früher los und geht ein bisschen länger und das finde ich ganz schön. Also, nee, also es hat tatsächlich schon viele schöne Tage, ja. Also klar, das Klischee gibt's und es ist sehr oft sehr nieselig, aber ich finde es trotzdem ganz schön.
Ja, dann sind wir auch schon bei deinem letzten Fakt.
Ja, so schnell kann es gehen. Mein letzter Fakt ist, dass ich ein ziemlicher Potter-Nerd bin. Also ich habe alle Bücher gelesen, ich habe alle Filme gesehen, all das mehrmals. Ich habe immer noch Tickets für das Musical, was hier in Hamburg ist, zu diesem 8. Teil von Harry Potter. Die ersten zwei Termine sind ausgefallen, lag vermutlich an Corona und jetzt zum Winter hin haben wir jetzt den 3. Termin bekommen und da werde ich zu dem Musical gehen. Ich habe Fantastic Beasts geguckt. Ich schreibe meine Fanfictions alle in diesem Bereich und Ja, also wenn ich gerade nicht in meinen eigenen Welten unterwegs bin, dann bin ich ganz gern so in der Welt rund um Hogwarts unterwegs.
Immer wieder faszinierend. Ich habe sie zwar alle gelesen, ich habe sie gesehen, aber bin da nicht so ein Nerd. Jetzt ist es ja so, dass J.K. Rowling kritisiert wird, transfeindlich zu sein. Wie stehst du dazu oder wie gehst du damit um?
Als das losging, und man noch nicht wusste, warum sie das eigentlich alles betreibt, habe ich gerade angefangen, mich mit Twitter anzufreunden. Und das war in dem Moment sowohl gutes als auch schlechtes Timing. Also ich habe sehr, sehr viel davon mitbekommen, was so um sie herum geschah. Ich habe sehr, sehr viel mitbekommen, wie dann plötzlich Transpersonen angefeindet wurden. Und ja, es hat mich total erschüttert. Also es hat ja viele Leute erschüttert, die auch mit ihr zusammengearbeitet haben. Schauspieler haben sich ja auch distanziert. Und also ich glaube, ja, also ich, oh Gott, mir fehlen die Worte, dass es so, oder dass das ein Charakter, oh Gott, meine Güte, Moment, ich sag ja, es macht emotional, dass es einfach von jemandem kommt, mit dem man das jetzt nicht, von dem man das jetzt nicht erwartet hat, war, glaube ich, so mit einer der schockierendsten Sachen. Und ich habe natürlich auch Trans-People in meinem Freundeskreis. Also für mich war eigentlich ganz schnell klar, auf welcher Seite ich mich positioniere. Noch mehr dann, als herauskam, warum sie das eigentlich gemacht hat, dass es eigentlich eine PR-Aktion war. Ja, und das war tatsächlich für mich so ein Punkt für so einen mentalen Bruch. Also sie war vorher für mich eine von diesen Vorbildfunktionen Richtung Autor. Ich wollte eigentlich wirklich viel so machen wie sie. Ich wollte sie mir als Vorbild nehmen. Das ist jetzt vorbei. Also ich liebe diese Welt, die sie geschaffen hat. Ich finde das toll, was sie da gemacht hat aus Hogwarts und mit den Charakteren. Und sie hat auch wirklich eine Fähigkeit dafür, Charaktere wahnsinnig authentisch darzustellen. Also da gibt es viel, was man beruflich jetzt wirklich sagen kann, ja, okay, da macht sie viel richtig. Aber ich distanziere mich von ihr auch komplett. Also ich denke nicht darüber nach, dass sie das mit Harry Potter alles geschaffen hat. Das ist für mich mittlerweile so eine zweite Welt, die ich komplett ignoriere, weil ich dieses ganze Harry Potter-Universum auf der anderen Seite nicht loslassen kann, weil mich das in meiner Teenagerzeit sehr gefestigt hat. Ich hatte Momente, wo ich ohne Harry Potter, ja, in dunkleren Orten gewesen wäre, sagen wir es so. Und da hängt einfach für mich emotional so viel dran, dass ich jetzt nicht sagen kann, ich ignoriere jetzt das Ganze, sondern ich sag halt, ich ignoriere sie und investiere möglichst wenig in sie. Gut, jetzt habe ich natürlich gerade erzählt, dass ich zu diesem Musical gehe. Es gibt Ausnahmen. aber auch an sich. Also ich kaufe kein Merchandise mehr, was irgendwie direkt von Warner Bros. Ist. Ich versuche das wirklich, wirklich wenig zu unterstützen und einfach das zu nehmen, was schon da ist, weil, ja, weil ich sie einfach nicht weiter unterstützen will.
Ja, das war ein großer Schock für viele, was sie da
Ja.
losgelassen hat. Schade.
Ja.
Also es ist ja für viele auch, viele hat getroffen. Okay. So, deine Fakten sind durch, aber was ich nochmal fragen möchte, ist, schreibst du denn jetzt trotzdem weiterhin noch Fanfictions oder bleibst du jetzt einfach nur bei, ja, bei Büchern, bei Romanen, die du dann veröffentlichst?
Also ich habe das, als ich angefangen habe mit Schreiben, nicht verstanden, warum Autoren dann sagen, ja, okay, aber ich schreibe jetzt nur noch Bücher. Also gerade so Leute, die halt aus dem Fanfiction-Bereich kamen. Jetzt inzwischen kann ich das aus dem Grund nachvollziehen, dass wir alle nur 24 Stunden haben und ich möchte gern von dem leben, was ich tue. Und ich muss zugeben, das kollidiert gerade so ein bisschen. Ich schreibe unheimlich gern Fanfictions. Also ich schreibe unheimlich gern, wie gesagt, in dieser ganzen Harry Potter-Welt. Ich bewege mich da sehr gerne. Und das nicht mehr zu haben, wäre sehr, sehr schade. Und ich lebe das eben auch zum Teil dadurch aus, dass ich Fanfictions schreibe. Muss allerdings auch wirklich sagen, ist schwierig zeitlich. Also meine Leser merken das auch, dass die Fanfiction-Kapitel zwar immer noch kommen, weil wie gesagt, ich habe ein Problem damit, Sachen nicht zu beenden. Das würde mich sehr stören. Von daher versuche ich schon, die Fanfictions alle zu einem Ende zu bringen. Es ist aber deutlich weniger geworden. Und das auch nicht tatsächlich, also ich dachte früher immer, dass die Autoren das deshalb machen, weil sie damit ja nichts verdienen, weil man Fanfictions ja nun mal auch nicht verkaufen darf. jetzt inzwischen ahne ich aber, dass es tatsächlich der Zeitaspekt ist, der da einfach fehlt. Also ich benutze das immer noch ganz gern so als Freizeitbeschäftigung zwischendurch, wenn ich mal nicht über meine eigenen Bücher nachdenken will. Es ist aber wirklich zeitlich schwierig umzusetzen und das ist schade. Aber tja gut, ne? So ist das. Also ja.
Jetzt hätten wir gerne all den Zeitumkehrer von Hermine.
Oh ja, definitiv.
wenn man deine Fanfictions lesen möchte, wo kann man das denn?
Ich bin auf drei verschiedenen Plattformen. Ich bin auf fanfiction.de, ich bin auf Wattpad und ich bin auf Archive of Our Own oder AO3. Alles dreis mit meinem Namen, Jessica Graves, weil der ein Pseudonym ist und ursprünglich auch von den Fanfictions kam. Also Graves ist von einem Charakter aus der Harry Potter Welt ge geliehen und der Vorname ist auch nicht meiner, gefällt mir aber gut. Und deswegen kam diese Kombi spontan tatsächlich für meine erste Fanfiction zustande. Und dann habe ich ihn behalten. Und dann dachte ich mir, okay, wenn du jetzt dein erstes Buch veröffentlichst, die Leute wissen ja gar nicht, dass du das bist. Und dann dachte ich mir, dann behalte ich mein Pseudonym. Ich hatte sowieso vor, ein Pseudonym zu verwenden, weil Erotik ist immer so ein bisschen schwierig. Da ist es vielleicht nicht schlecht, ab und zu mal mit einer Maske rumzulaufen, sozusagen, in zweierlei Hinsicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann behalte ich den. Dann habe ich den Wiedererkennungswert für die Leute, die mich vorher schon kannten. Und außerdem mag ich den Namen.
Also wirst du es dann als geschlossenes Pseudonym halten oder könntest du dir trotzdem vorstellen, dann zum Beispiel auf Messen zu sein?
Ja, das ist so ein bisschen so die Grauzone, ne? Also das überschneidet sich ja so ein bisschen, weil für mich ist die Definition von einem geschlossenen Pseudonym eigentlich, dass man halt nie seinen wahren Namen erzählt. Und das mache ich auch nicht. Also das werde ich nie irgendjemandem erzählen. Was ich aber mache, und das mache ich auch, weil ich ja auch mit meinen Lesern in Kontakt treten möchte, ich zeige meine Fotos auf Instagram, also damit die Leute wissen, wie ich aussehe. Und ich werde auch auf Messen sein. Einfach wirklich, weil ich auch gern mit den Leuten in Kontakt bin und mit einem geschlossenen Pseudonym, wenn man das jetzt wirklich ganz, ganz, ganz hart betrachtet, dass man quasi nie aus seinem Schreibkeller rauskommt, das weiß nicht, das will ich einfach nicht. Das fände ich schade. Also ich lebe da irgendwie so eine Mischform von.
Ja, es ist ja manche, die so ein offenes Pseudonym haben, ne? Es ist okay, man kennt ihren wahren Namen nicht, aber sie zeigen
Ja.
sich halt. Also wenn man das, ja, dass man sich halt erkennt, dass man auf Messen miteinander reden kann oder so. Okay.
Dann wäre das laut der Definition wahrscheinlich dann ein offenes Pseudonym, ja.
Also ich gehe davon aus, dass es so heißt. Weil, ja, ist ja offengelegt.
Ich dachte, bei einem offenen Pseudonym weiß man, wie die Person wirklich heißt und wo sie wohnt und so. Du, keine
Ich
Ahnung.
glaube, oder wahrscheinlich interpretiert es auch jeder für sich
Genau,
eigenständig.
das meinte ich halt. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Definitionen.
Ja, dann sind wir auch schon am Ende dieses Interviews. Ja, wir haben dich näher kennenlernen dürfen. Es war mir eine Freude.
Ah, mir auch.
Und möchtest du denn abschließend noch was an deine LeserInnen, an die ZuhörerInnen sagen?
Danke, dass ihr bisher zugehört habt. Es freut mich sehr, dass ihr Interesse an meinem Leben zeigt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, dann könnt ihr das natürlich, indem ihr meine Bücher lest. Und zwar geht es am einfachsten über Amazon. Da einfach meinen Namen eingeben, dann kommt ihr direkt auf mein Autorenprofil auf Amazon, findet alle Bücher. Ihr findet mich auch auf Instagram als Jessica Graves zusammengeschrieben, Punkt schreibt. Ich bin auf Facebook, Jessica Graves 4, alles zusammengeschrieben, hinter einem Slash bei der Facebook-Adresse. Ich habe eine Webseite, jessica-graves.com. Und einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt, dann erfahrt ihr immer, wann bei mir das nächste Buch ansteht, wie der aktuelle Stand ist. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, auf Patreon könnt ihr das tun. Den Link dafür findet ihr auf meiner Webseite.
Ja, dann ist zwar dieses Interview jetzt beendet, aber es gibt natürlich noch eine dritte Folge, denn du wirst lesen aus New York Devil.
Richtig.
Und wer also ja, mal in die Geschichte reinschnuppern möchte, weil er sie noch nicht kennt, ist das jetzt die perfekte Gelegenheit. Also einfach die nächste Folge anklicken. Ansonsten, ja, erstmal vielen Dank, Jessica, dass du da warst und dir für das Interview die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.